Ja, guten Morgen auch von meiner Seite erstmal. Das Thema wurde ja schon angekündigt, unbequeme Wahrheiten. Es geht heute um den Jakobusbrief. Der ist ja an sich relativ kurz, 5 Kapitel, also man braucht keine 20 Minuten, um den durchzulesen. Aber der hat es in sich. Und Jakobus ist auch jemand, der sehr direkt ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ja, wir wollen heute zusammen mal schauen, was er uns so erzählt. Dieser Titel, unbequeme Wahrheiten, den hört man öfter mal. Ich weiß nicht, möglicherweise hat jemand von euch vielleicht schon mal den Film Eine unbequeme Wahrheit gesehen, von Al Gore aus 2006. Es geht darum, um die globale Erwärmung, den Klimawandel und den möglichen negativen Einfluss des Menschen darauf. Also keine Angst, ich werde jetzt keinen Vortrag über Klimawandel halten, aber auch heute erleben wir ja fast schon militante Gruppen, die sich leider häufig nur sehr lautstark durch Protest und radikale Forderungen und nicht mit praktischen Lösungsansätzen zu diesem Thema äußern. Protest allein reicht natürlich nicht aus, schon gar nicht, wenn er zur Doppelmoral verkommt. Also wenn ich von anderen was fordere, was ich selber gar nicht einhalte. Nein, es braucht clevere Lösungen, um der Situation Herr zu werden und die Herausforderungen der Klima- und Nachhaltigkeitsfrage dauerhaft zu lösen. Es geht dabei um ehrliche Selbstreflexion. Leben wir so, dass wir verantwortungsbewusst, pfleglich und umsichtig mit den Ressourcen der Natur und der Umwelt umgehen, die uns als Menschen anvertraut wurden. Doch nicht nur das, vor allem kommt es darauf an, dass sich jeder Einzelne wirklich Gedanken macht, ob sein Lebensstil, sein Konsumverhalten, was auch immer dazu beiträgt, dass wir eben keine Ressourcen verschwenden, sondern unseren Planeten pflegen und in Schuss halten. Denn das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen. Dann stellt sich die Frage, globale Lieferketten von Lebensmitteln, Raubbau an der Natur und an Tieren, alle 12 Wochen die neue Modekollektion, was auch immer, ist das wirklich nachhaltig? Oder muss ich vielleicht meine Lebensart hinterfragen und manche Dinge sogar weglassen oder zum Positiven verändern? Ihr merkt schon, diese Fragen, die sind unbequem, weil die betreffen uns unmittelbar und direkt und konfrontieren uns mit unbequemen Wahrheiten, vor denen wir nicht die Augen verschließen können. Das Thema Nachhaltigkeit habe ich jetzt nur als Beispiel genutzt für die Anleitung. Heute geht es natürlich um jeden persönlich. Es geht um unbequeme Wahrheiten in unserem alltäglichen Leben als Christen, ungefiltert zusammengefasst im Brief des Jakobus. Er legt hier wirklich den Finger in die Wunde und zeigt klipp und klar auf, was in unserem Leben als Christen oft daneben geht. Aber er tut es nicht mit der Absicht, jemanden zu deprimieren oder niederzureden oder niederzumachen, sondern er möchte uns ermutigen, nicht vor unseren Problemen und vor unseren Herausforderungen davonzulaufen. Er wünscht sich ehrliche, aufrichtige und authentische Christen, die ihre Probleme und Fehler akzeptieren, Klammer auf, es hat viel mit Vergebung zu tun, Klammer zu, und offen damit umgehen, dass sie nicht perfekt sind. Er sagt, hört auf damit, eure Probleme unter den Teppich zu kehren oder sie hinter euren ach so frommen Fassaden zu verstecken. Schluss mit Theaterspielen. Seid ehrlich zu euch selbst und voreinander. Und dann nimmt man euch und eure Botschaft vielleicht auch wieder ernst. Das ist allerdings nur der erste Schritt. Er wünscht sich vor allem, dass wir unsere Probleme wirklich aktiv angehen. Er wünscht sich Christen, die vorwärts gehen in ihrem Leben und sich aus der Kraft Gottes heraus zum Positiven verändern lassen und somit zum Segen für ihre Umgebung werden. Das war jetzt die Kurzfassung der Botschaft im Jakobusbrief. Und jetzt wollen wir in die Details gehen. Vorab aber noch ein paar Worte zu Jakobus selbst. Wer war das eigentlich? Jakobus war ein Halbbruder von Jesus, also er stammt quasi direkt aus der Familie von Jesus. Und er war circa 3 Jahrzehnte lang der anerkannte Führer der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Seinen Brief hat er etwa 15 Jahre nach der Auferstehung von Jesus geschrieben an die Gläubigen der Gemeinde, die zu dieser Zeit über das ganze Land verstreut sind. Sein Brief ist explizit in der Widmung an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt, gerichtet. Es waren keine einfachen Zeiten für die Gemeinde in Jerusalem, denn die Christen wurden intensiv verfolgt und ein Großteil der Gemeinde war bereits aus Jerusalem geflohen und lebt nun in anderen jüdischen oder ausländischen Städten. Es ist also auch ein Brief der Ermutigung inmitten von Krisenzeiten. Also ganz ähnlich wie jetzt. Denn auch wir erleben im Moment Krisenzeiten. Zwar nicht durch Verfolgung, denn wir können sehr dankbar sein, dass wir in einem Land leben, das die Religionsfreiheit in seiner Verfassung verankert hat. Aber trotzdem ist es eine Krise, eine Zeit des Abstands, der Unsicherheit und der Ungewissheit. Das Leben, wie wir es gewohnt waren, hat sich abrupt verändert und wir wissen heute nach wie vor noch nicht, wie es ausgehen wird. Krisen bringen oft Dinge ans Licht, die sonst vielleicht im Alltag untergegangen sind. Irgendwelche Ängste, unbewusste Verhaltensmuster, Zweifel, Nachdenken über das eigene Leben. Was ist wirklich wichtig und was nicht? Sind meine Beziehungen intakt? Wie steht es um meinen praktischen Glauben? Man könnte die Liste solcher Fragen jetzt noch lange weiterführen. Ich denke, da hat jeder seine persönlichen. Fakt ist, Krisen fordern uns definitiv heraus. Sie fordern uns, herauszukommen aus alten Denk- und Verhaltensmustern, unser Gottesbild zu hinterfragen, unseren Lebensstil als Christen und. Die alles entscheidende Frage ist jedoch, wie gehen wir damit um? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man mit Krisen, die gleich Herausforderungen sind, umgehen kann. Erste Möglichkeit, Kopf in den Sand stecken, nichts tun, nichts verändern, abwarten und vielleicht auch irgendwann resignieren. Stillstand. Oder die zweite Möglichkeit, die Herausforderung annehmen, uns der Situation stellen und am Ende gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Das ist übrigens auch die Variante, die uns Jakobus zu Beginn seines Briefes wärmstens empfiehlt. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Was meint er damit? Dass wir uns freuen sollen über Krisen und schwierige Zeiten und schwierige Situationen? Glaube ich eher nicht. Ich denke, niemand leidet gern, niemand geht gern durch schwere Zeiten. Haltet es für reine Freude bedeutet, sieh eine Chance in der Krise oder in der Herausforderung, der du dich stellen musst. Also Variante 2, die Herausforderung annehmen und positiv damit umgehen, zumindest versuchen. Denn nur wenn wir uns unseren individuellen Herausforderungen stellen, können wir daran wachsen und Standhaftigkeit erlangen. Und umso mehr Situationen positiv gemeistert wurden und dadurch unser Leben bereichert haben, positiver gemacht haben, besser gemacht haben, desto leichter fällt es uns auch, zukünftige Herausforderungen anzugehen. Zwei ermutigende Ergänzungen noch dazu. Es ist nie zu spät, den Pfad Kopf in den Sand stecken, nichts verändern, abwarten, resignieren zu verlassen. Also ganz egal, wie alt oder jung man ist oder wie lange man sich schon davor drückt, bestimmte Dinge anzugehen, ist nie zu spät, damit anzufangen. Und zweitens, und da haben wir als Christen einen entscheidenden Vorteil, wir müssen nicht allein durch unsere Herausforderungen gehen. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich keinen Zweifeln hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind hin und her gepeitschte, wogende Meereswelle. Gott ist unser Beistand in jeder Herausforderung und steht uns ganz zur Seite im Gebet durch sein Wort und durch seinen Geist. Ja, wir haben jetzt Pfingsten gefeiert. Wir dürfen und sollen uns auf ihn verlassen. Wir dürfen erwarten, dass er uns hilft. Der letzte Vers, der Vers 6, der kann aber auch missverstanden werden. Im Sinne von, man darf nicht zweifeln, aber das ist echt Quatsch. Selbstverständlich dürfen wir zweifeln. Wir sollen uns nur nicht zweifeln hingeben. Und das ist ein großer Unterschied. Sich zweifeln hingeben heißt, in ihnen verharren, daran festhalten. Na, erinnert euch dran, Kopf in den Sand stecken. Man ist passiv, unbeweglich und wird hin und her geworfen von seinen Sorgen und Ängsten wie so Wellen im Wind. Es geht hier also wieder um die Einstellung. Wir sollen Zweifeln mit Gottvertrauen begegnen und uns damit aktiv auseinandersetzen. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Jahreslosung. Ne? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich kann euch versichern, Gott hält jedem Zweifel stand. Wir glauben als Christen, dass er die Wahrheit ist und dass er ein Fundament ist, das trägt. Und so ein Fundament muss jeden Zweifel aushalten, weil sonst trägt es nicht. Man kann daran rütteln, schütteln und es wird halten. Also wenn du Zweifel hast, geh ihnen nach. Beschäftig dich damit, bring sie vor Gott. aber belüg dich nicht selbst und rede dir ein, ja, ich habe keine Zweifel und das darf man ja eigentlich auch nicht und zweifeln ist schlecht und sowas. Also bis hierher zusammengefasst, die Herausforderungen unseres Lebens als Chance sehen, sie mit Gottes Hilfe annehmen, angehen und so an ihnen wachsen. Also Ehrlichkeit, Realismus, Wachstum, Vorwärtsgehen anstatt Fassade, Stillstand und Passivität. Und dieses Prinzip zieht sich durch den gesamten Jakobusbrief und wird uns in aller Klarheit deutlich gemacht. Deswegen wird es heute eher unbequem. Inhaltlich gesehen kann man den Jakobusbrief mit 4 Schwerpunkten oder Überschriften ungefähr darstellen. Folgende Kernaussagen. Erster Punkt, persönlicher Lebenswandel und praktischer Glaube. Zweiter Punkt, Empathie und Nächstenliebe anstatt Zeigefinger und Verurteilung. Authentisch und echt sein als Christen. Und viertens, die Gottesbeziehung wirklich leben, auf seine Kraft und Hilfe setzen. Und diese 4 Punkte möchte ich jetzt ein bisschen mit Inhalt füllen. Persönlicher Lebenswandel und praktischer Glaube, der erste Punkt. Möchte ich beginnen mit einem Zitat von C.S. Lewis, werden wir heute ein bisschen öfter finden, hat immer ziemlich gut gepasst. Unter all den schwierigen Menschen bei dir zu Hause oder am Arbeitsplatz gibt es nur einen einzigen, den du wirklich verändern kannst. Bei dem musst du ansetzen. Dieser Satz von C.S. Lewis unterstreicht einen wesentlichen Aspekt, den Jakobus immer wieder anspricht. Und zwar, fass dich an die eigene Nase. Kümmere dich primär um deine eigenen Baustellen. Kehr vor deiner Tür, mach deine eigenen Hausaufgaben. Und zu Beginn seines Briefes schreibt er auch, wie er sich das praktisch vorstellt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Es soll zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die keinen Makel entstellt. Wow, was für ein Idealbild. Reife, der es an nichts mehr fehlt und die keinen Makel entstellt. Das hört sich für mich im ersten Moment eher nach Mission Impossible an. Aber worum geht es hier wirklich? Da steht zur Reife kommen, also es geht um einen Prozess, um kontinuierlichen Lebenswandel. Es geht um Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Andere Übersetzungen schreiben auch Geduld. Also es geht nicht immer so schnell, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder gerne hätten. 2 Schritte vor, einen zurück. Wenn wir wollen, dass sich in unserem Leben etwas verändert, erfordert das Aktion. Und ja, das ist mitunter auch anstrengend und fällt uns nicht einfach vor die Füße. Es folgen nun weitere Verse, die das Ganze noch ein bisschen mehr konkretisieren. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und verführt auch selbst niemanden dazu. Ja, was tun wir gern als Menschen, wenn es unbequem wird? Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Genau, Schuld auf die anderen schieben. Die anderen sind schuld, Gott ist schuld, wer auch immer. Also die klassische Opferrolle. Ich kann nicht, weil... Wenn die Umstände anders wären, wenn meine Mitmenschen nicht so blöde Menschen wären, wenn die Politiker besser wären, wenn der Chef besser wäre, wenn dies wäre, wenn das wäre, wenn sonstiges wäre. Ja? Alle sind grausam und wir sind die ärmsten Menschen auf der Welt. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal ausgiebig im Selbstmitleid gebadet. Ich natürlich auch. Ich denke, das ist auch nicht das Thema, das kommt vor. Aber das Blöde ist, dieses Verhalten hilft uns null weiter. Im Gegenteil, es hat sogar das Potenzial, alles noch schlimmer zu machen. Warum? Wenn das Bad im Selbstmitleid oder das Schimpfen über die anderen nämlich zu unserer Standard-Problembewältigungsstrategie wird, dann zieht uns jedes Problem immer weiter runter. Problem kommt, die Folge ist negative Gedanken, negative Gefühle und das immer und immer wieder, wenn wir nicht aus dieser Spirale rauskommen. Und kein Wunder, wenn man dann irgendwann verbittert, unfreundlich oder ungenießbar für seine Mitmenschen wird. Das Ganze hat übrigens auch einen psychologischen und medizinischen Hintergrund. Ich bin jetzt weder Arzt noch Psychologe, deswegen die Kurzform. Negative Gedanken erzeugen negative Gefühle. Also was ich denke, beeinflusst meine Gefühle. Und negative Gefühle wie Zorn, Ärger, Wut, Selbstmitleid, Unzufriedenheit was auch immer, wirken sich tatsächlich negativ auf unsere Gesundheit aus. Sie schädigen unser Immunsystem. Das ist heute wissenschaftlich nachweisbar. Das Gegenteil übrigens auch. Also Lachen ist gesund. Positive Gedanken, positive Gefühle, eine positive Grundeinstellung stärkt unser Immunsystem. Ja, nicht umsonst sagt die Bibel in Sprüche 4,23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Andere Übersetzungen schreiben, achte auf dein Herz mehr als alles andere. Also das, was in uns ist, unsere Emotionen, unsere Gefühle, sind echt entscheidend. Also wenn wir merken, wir haben negative Verhaltensweisen oder Denkweisen in Bezug auf den Umgang mit Ärger, mit Problemen, Herausforderungen, sollten wir uns drin üben, diese abzulegen. Raus aus der Opferrolle und weg von negativen und destruktiven Gedanken. Legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit von euch ab und nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der Freiheit, wer es immer wieder vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Ja, Theorie ist schön, es geht aber um das Tun, um Aktion, darum, Verantwortung zu übernehmen in meinem Leben. Es nützt nichts, wenn wir göttliche Wahrheiten und Prinzipien nur wissen im Kopf und wenn ich mich jeden Sonntag vielleicht berieseln lasse. Gottes Wort muss Anwendung finden in unserem Leben, sonst gibt es nur Stillstand, Status quo, auf der Stelle treten. Dabei kann einem allerdings auch wieder ein verheerender Fehler unterlaufen. Es geht hier nämlich nicht darum, dass wir immer alles richtig machen müssen, um vor Gott besser dazustehen. Die Bibel sagt ganz explizit, dass man sich Gottes Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, die er uns personifiziert durch Christus, geschenkt hat und vollständig zugänglich gemacht hat, absolut kein bisschen durch sein persönliches Handeln verdienen kann. Ja, wer das nicht glaubt, kann es gerne in Römer 3 nachlesen. Man kann sich Gottes Gunst nicht erarbeiten. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist ein Geschenk. Das kann man entweder annehmen oder man kann es ablehnen. Aber was anderes gibt es nicht. Trotzdem ist es natürlich nicht egal, wie ich mich verhalte oder wie ich mein Leben lebe. Ja, das sagt die Bibel auch explizit. Gott möchte nicht, dass wir uns auf Irrwegen durch unser Leben bewegen und dabei vielleicht Schaden nehmen an Körper, Seele und Geist. Er ist der Erfinder des Lebens. Er weiß, wie es funktioniert. Und wie es geht, erfülltes Leben und erfüllte Beziehungen zu haben. Aber, und da sind wir wieder am entscheidenden Punkt, ich muss mich darauf einlassen. Es ist alles freiwillig, aber das Schritte vorwärts gehen, das muss ich selber tun, das kann mir keiner abnehmen. Praktisch heißt es, ich muss mich regelmäßig selbst hinterfragen, ehrlich sein vor mir selbst. Was sind meine Maßstäbe? Wonach richte ich mich? Welche Gedanken erfüllen mich? Ja, und jeder, der das ehrlich vor sich selber tut, wird feststellen, oh, da gibt es bestimmte Dinge in meinem Leben, an denen muss ich arbeiten. Unterbewusste Verhaltensweisen, negative Gedanken, Gefühle, vielleicht auch Lügen oder Unwahrheiten, die wir über uns selber glauben oder über andere oder über Gott. Ja, so Glaubenssätze, ja, die man sich immer wieder einredet und die einen natürlich auch beeinflussen. Und diese Dinge zu identifizieren und zu erkennen, ist der erste Schritt hin zu einem positiven Lebenswandel. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr mit dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Was meint Jakobus damit? Er betont hier sehr die horizontale Ebene, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum Gesetz der Freiheit gehört aber auch noch die vertikale Ebene, die Gottesbeziehung. Ja, kann man nachlesen in Matthäus Kapitel 22. Liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Ja, richtig, den Verstand brauchen wir dabei auch nicht an der Garderobe abzugeben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dieses Gesetz der Freiheit oder das königliche Gesetz, wie es oft genannt wird. Wichtig dabei ist, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Er hat uns zuerst geliebt, hat uns vergeben und uns so angenommen, wie wir sind. Und der Rest liegt jetzt an uns, also seine Liebe annehmen, uns selbst annehmen und unsere Mitmenschen annehmen. Seine Vergebung dankbar in Anspruch nehmen, ja, uns selbst auch vergeben und unseren Mitmenschen natürlich. Vergebung ist eine Form des Loslassens. Und Loslassen ist wieder eine Form des Akzeptierens. Und Akzeptieren gehört zum Lebenswandel. Die Situation, in der ich bin, als meine persönliche Herausforderung zu akzeptieren und anzugehen. Und die Bibel geht sogar noch weiter. Sie sagt, seid dankbar in allen Dingen, steht im 1. Thessaloniker 5,18. Ja, Dankbarkeit als Lebenseinstellung. Positives Denken. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber man kann es lernen und es ändert unsere Sichtweise aufs Leben radikal. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Ja, ihr seht, Jakobus ist ein sehr direkter Geselle, der einem die Dinge ziemlich ins Gesicht sagt. Was sagt er da? Mit anderen Worten, eure guten Wünsche und leeres, frommes Gelaber könnt ihr euch echt sparen. Glaube muss lebendig werden, muss in die Tat umgesetzt werden. Innerlich im Denken und äußerlich im Handeln. Ja, habt echtes Interesse aneinander, an euren Mitmenschen und unterstützt ihn bei seinen Problemen, wenn es in deiner Macht steht. Ja, wir können nicht allen helfen, das ist schon klar, aber dem wir helfen können, den sollen wir auch helfen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Ja, Gottes Maßstäbe zählen, nicht meine eigenen. Und Widerstand lohnt sich, also meine Themen angehen, meine Herausforderungen als Chancen sehen und sich meinen Kämpfen stellen. Und wir sind dabei nicht alleine. Gottes Nähe ist uns sicher, wenn wir es zulassen und wenn wir es wollen. Er wird sich uns nicht aufdrängen. Er ist niemand, der einem irgendwas überstülpt. Ja, nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Und Hände waschen und Dinge reinigen, ich glaube, das kennt jeder, der zu Hause in den Haushalt hat, das muss man immer wieder. Und so ist es auch mit dem Lebenswandel. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, also Marathon statt 100 Meter Sprint. Wer Gott, dem Vater, wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in seiner Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Was meint Jakobus mit diesem Satz? Es geht ihm hier wieder um Maßstäbe, um Prinzipien. Ja, wir sollen empathisch sein, wir sollen umsichtig sein gegenüber unserer Umgebung. Ja, wir sollen es nicht egal sein, wenn jemand ein schlimmes Schicksal hat. Und das Treiben der Welt hier in diesem Vers steht für Maßstäbe und Ideale dieser Welt, der Gesellschaft, die vielleicht im krassen Gegensatz zu Gottes Wort stehen. Ein Beispiel finden wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief 2, Vers 16, wie wird zum Beispiel gesagt, Sucht nach körperlichem Genuss, Gier nach allem, was die Augen sehen, unverschämter Geltungsdrang, Stolz und Eitelkeit. Ja, also diese klassischen Themen, Status, Erfolg, Gier, Stolz, Hochmut, Selbstsucht und so weiter. In Römer 12, 2 steht, dass wir uns eben nicht nach diesen Maßstäben der Welt oder der Gesellschaft richten sollen, sondern unser Denken von Gott erneuern lassen und uns dadurch umgestalten lassen hin zu neuen Menschen. Ja, wir sollen uns die Frage stellen, entspricht mein Handeln Gottes Willen? Ist es gut? Wird es Gott gefallen? Und führt es zum Ziel? Oder wie Jakobus es sagt, handeln wir nach dem königlichen Gesetz. Ja, liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Oder gehen wir nur unseren selbstsüchtigen Wünschen nach und stellen nur unsere eigennützigen Interessen in den Vordergrund? Der Begriff Treiben der Welt wird leider allerdings auch sehr häufig missverstanden. Ja, es ist gar nicht so selten, dass dieser Begriff gleichgesetzt wird mit allem, was jetzt so außerhalb der Gemeinde geschieht oder der Kirche oder was auch immer. Ja, alles da draußen, in Anführungszeichen, ist Treiben der Welt. Und man soll sich ja mit denen da draußen möglichst nicht abgeben, bloß nichts mit denen zu tun haben. Ja, es reicht oft schon, wenn jemand irgendwie modern gekleidet ist oder ein flottes Auto fährt oder was weiß ich, im Beruf erfolgreich ist, dann ist er schon gleich verdächtig. Ja, und wird so mit diesem Treiben der Welt Stempel abgeurteilt. Aber das ist echt leider Schubladendenken in Reinform und dazu noch gepaart mit Verachtung. Ja, wenn wir so denken, dann haben wir es nicht verstanden. Und das findet man ganz leicht raus, wenn man sich ehrlich diese Fragen stellt aus Römer 12, 2. Ja, entspricht es Gottes Willen, dass ich jemanden verachte, weil ich meine zu wissen, dass sein Lebensstil oder sein Glauben oder was auch immer nicht den Maßstäben der Bibel entspricht? Steht es mir überhaupt zu, so über einen Mitmenschen zu urteilen? Ist es gut? Mit dieser Frage wollen wir uns jetzt im nächsten Punkt genauer beschäftigen. Empathie und Nächstenliebe anstatt Zeigefinger und Verurteilung. Wieder ein C.S. Lewis Zitat. Man muss sich von vornherein mit der Vorstellung brechen, Gott wolle uns einem Examen unterwerfen und wir könnten gute Noten erhalten. Ja, es ging gerade um die Frage, steht es mir zu, über meine Mitmenschen, und dabei ist auch ganz egal, sind sie jetzt gläubig oder nicht, zu urteilen. Und dazu Verse aus dem Jakobusbrief. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Geschwister. Wer Bruder oder Schwester verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Wenn du freilich über das Gesetz urteilst, machst du dich zu seinem Richter, anstatt es zu befolgen. Es gibt aber nur einen Gesetzgeber und Richter. Nur er kann freisprechen und verurteilen. Wer bist du eigentlich, der sich da zum Richter über seinen Nächsten aufspielt? Verleumdung ist ein altes Wort. Ja, die Bedeutung dahinter ist, dass man jemandem negative Dinge hinterher sagt, die sein Ansehen oder seine Würde beschädigen. Ja, von denen man entweder nicht weiß, ob sie überhaupt stimmen, könnte sein, vermutet man, oder wenn man bewusst Dinge sagt, die falsch sind. Also einfach ausgedrückt, bewusst schlecht über jemanden reden hinter seinem Rücken. Und um jetzt zurückzukommen zu unserer Frage, steht es uns zu, über unseren Nächsten zu urteilen? Ja, ihr seht die Antwort hier fett im Text. Ich glaube, klarer und deutlicher lässt sich das nicht ausdrücken. Und da braucht man auch nichts mehr dazu erklären oder auslegen. Ja, wer bist du eigentlich, der sich da zum Richter über seinen Nächsten aufspielt? Im Klartext heißt es, es ist nicht unsere Aufgabe, das Leben oder den Glauben unserer Mitmenschen zu beurteilen. Punkt. Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du also jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, dann hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Ja, worum geht es in diesen Versen? Auch ein sehr beliebter, ich nenne es mal Sport, teilweise unter Christen, ist so dieses Sündenranking. Ja, also Einteilen von verschiedenen Vergehen in verschiedenen Schlimm-Levels. Ja, zur Verdeutlichung zum Beispiel ist es jetzt relativ selten, dass man sich irgendwie dafür rechtfertigen muss, wenn man jemand anderen mal seine Kritik ein bisschen ungefiltert und nicht wertschätzend um die Ohren gehaut hat. Aber wehe, du erlaubst dir einen Fehltritt im Bereich von Beziehungen oder Sexualität, dann läuten die Alarmglocken. Ja, aber diese Einstufung, gut, schlecht, weniger schlimm, mehr schlimm, die findet sich nirgends in der Bibel. Die Bibel sagt in Römer 3, 23 und 24, denn alle haben gesündigt. Ja, wir sitzen alle im selben Boot, die durch Moment, das habe ich verlesen, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Alle haben gesündigt, ja, auch ich, der vielleicht meint, seinen Nächsten irgendwie aburteilen zu können. Wir brauchen uns nicht drum streiten, wer der Schlimmere von uns ist. Ihr kennt sicher alle die Geschichte von den Pharisäern, die die Ehebrecherin vor Jesus zerren und sie steinigen wollen, weil so steht es ja schließlich im Gesetz. Und was sagt Jesus zu ihnen? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und plötzlich sind alle verschwunden. Ja? Kaltes, hartherziges Aburteilen ist definitiv nicht der Stil, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Fehler passieren, sie gehören zum Leben. Die alles entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Natürlich sollen wir daraus lernen. Aber auch hier ist Jakobus wieder absolut klar, was die Fehler der anderen angeht, die wir vielleicht lieber anschauen wie unsere eigenen. Er sagt, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Ein brutaler Satz. Aber genau das ist die Frage, die wir uns selbst stellen müssen, wenn wir wieder merken, dass der vermeintlich berechtigte Ärger in uns aufsteigt, weil der oder die in unseren Augen sich so daneben benimmt. Ja, frag dich wirklich, bin ich barmherzig? Liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst? Oder ist Wut, Ärger und Zorn mein Motiv? Ja, vermittle ich durch mein Verhalten wirklich die gute Botschaft des Evangeliums? Gewinne ich so jemanden für den Glauben mit meinem Verhalten? Und das verhindert dann vielleicht auch, dass wir jemanden wieder mal ziemlich hartherzig unsere Meinung an den Kopf werfen. Und Jesus selbst betont es übrigens auch in der Bergpredigt. Er sagt, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Ja, das ist ein Synonym für Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Viele von uns kennen sicher auch die akustische Variante, ja, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Wenn wir Menschen wirklich mit dem Evangelium erreichen wollen, müssen wir lernen, sie anzunehmen, wie sie sind, zu akzeptieren, dass sie vielleicht eine komplett andere Meinung haben als wir. Aber wir müssen uns darauf einlassen, sie kennenzulernen, sie zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, und das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen der Meinung meines Nächsten zustimmen muss. Aber man kann sich trotzdem achten und respektieren, ohne dass man in allem einer Meinung ist. Der Ton macht die Musik. Und auch darauf weist uns Jakobus hin. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkung rühmen. Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch heraus. Aber so sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Worte haben Macht. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen, was wir sagen und wie wir es sagen. Segen soll aus unserem Mund kommen. Mit anderen Worten, wir sollen gelungene Kommunikation betreiben. Das ist zugegebenermaßen nicht einfach. Ja, Kommunikation ist wahnsinnig komplex und das jetzt hier auszuführen, wird auch den Rahmen sprengen. Nur so viel, niemand von uns sieht die Welt objektiv. Wir alle sehen die Realität durch unsere persönlichen Brillen und Filter. Den Glauben, die Erziehung, unsere Prägungen, unsere Erfahrungen, unsere Gene und so weiter. Darüber hinaus können auch Persönlichkeiten völlig unterschiedlich ausgeprägt sein. Das heißt, die Botschaft, die ich aussende, kann mein Gegenüber vollkommen anders interpretieren, als ich es gemeint habe und umgekehrt. Ja, desto weniger Überschneidung zwischen unseren Standpunkten oder zwischen den verschiedenen Standpunkten von jemandem liegt, desto schneller kann es zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen kommen in der Kommunikation. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, mich auf den anderen und seine Meinung einzulassen, die Hintergründe verstehen, dann redet man buchstäblich aneinander vorbei. Also es lohnt sich, den anderen auch mal zu fragen, was hast du jetzt wirklich gemeint? Ich habe das so und so verstanden, passt das? Ja, so ist es möglich, Streit und Missverständnissen zuvorzukommen und Frieden zu sehen. Und so stellt sich auch Jakobus das Miteinander vor. Dagegen ist die Weisheit von oben erstmal rein, dann friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Geschwister. Ihr wollt euch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Ja, wie oft gibt es Streit über theologische Fragen in Gemeinden und Kirchen? Ja, sogar Spaltungen, nur weil der eine das eine einen Millimeter anders sieht als der andere. Ja, offensichtlich tun wir Christen uns manchmal wirklich ganz schön schwer damit, eine andere Meinung stehen zu lassen und zu akzeptieren. Ja, lieber zerfleischt man sich dann starkköpfig, unnachgiebig und ausdauernd wegen irgendwelchen Randerscheinungen. Ja, versteht mich nicht falsch, selbstverständlich muss man auch mal Dinge ausdiskutieren können. Und natürlich gibt es auch im Glauben Dinge, die nicht verhandelbar sind, wo man nicht sagen kann, ja, das ist jetzt Auslegungssache. Aber auch hier steht die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, im Vordergrund. Wie wir uns benehmen, hat eine Außenwirkung. Und wir müssen uns fragen, ist es unser Ziel, dass Außenstehende, die wir eigentlich mit dem Evangelium erreichen wollen, sagen, was seid denn ihr für ein Laden? Mit so einem Verein will ich aber bitte nichts zu tun haben. Ja? Ich glaube, die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Was auch ungemein dabei hilft, sich nicht in kleinkarierte Streitereien zu verstricken, ist, wenn man sich mal Psalm 90, Vers 12 vor Augen hält. Ja, dieses lateinische Memento Mori, den Ausspruch kennt ihr vielleicht, also lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Andere Übersetzungen schreiben, lehre uns bedenken, wie kurz das Leben ist, damit Weisheit unser Herz erfüllt. Ja? Also wir müssen uns die Frage stellen, wenn ich jetzt noch 4 Wochen zu leben hätte, würde ich mich dann noch über die Kleinigkeit so aufregen oder mich streiten? Nein? Warum verschwenden wir dann unsere Zeit damit? Ja, aus dieser Perspektive relativieren, wirklich mal gucken, ja? Wäre es jetzt noch wichtig, wenn ich nur noch 4 Wochen zu leben hätte? Da wären die meisten Probleme ganz schnell ganz klein. Jakobus schreibt, wir sollen friedfertig sein, Frieden säen, gütig und nachgiebig miteinander umgehen, anstatt uns übereinander zu ärgern. Und das frei von Parteilichkeit und Heuchelei. Also im Klartext, als Christen sollen wir authentisch und echt sein. Und damit sind wir beim 3. Punkt angekommen. Wieder ein Zitat von C.S. Lewis. Die Waffen niederzulegen, sich zu ergeben, zu sagen, dass es einem leid tut, zu erkennen, dass man auf dem falschen Dampfer war und die Bereitschaft, sein Leben von den Grundfesten auf neu zu beginnen, ist die einzige Möglichkeit, aus der dunklen Höhle herauszukommen. Jakobus sagt, wer von euch ist denn weise und verständig? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen, und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein, denn das wäre eine Lüge. Ja, es nützt nichts, wenn wir nach außen hin irgendeine Fassade aufrechterhalten, wenn es in unserem Innern ganz anders aussieht. Wir müssen ehrlich werden vor uns selbst und uns nicht in die eigene Tasche lügen, weil sonst ist das ziemlich schnell Selbstverarschung. Fehler und Versagen gehören zum Leben. Wir brauchen das nicht zu verstecken. Aber selbstverständlich sollen wir an unseren Themen arbeiten und nicht sagen, ja, ich bin halt so, das ist halt so. Aber das Pokerface, das können wir uns sparen. Vor allem aber lasst das schwören, liebe Geschwister. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst einen Eid. Lasst vielmehr euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Ihr wollt doch nicht dem Gericht verfallen. Ja, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Was steckt hinter der Aussage? Wir sollen nicht rumeiern, sondern uns klar ausdrücken. Damit ich das kann, mich klar ausdrücken, muss ich mir vorher Gedanken machen, was ist eigentlich meine Position. Und zweitens, wenn wir was sagen, dann sollen wir es auch tun. Also wenn du Ja sagst, dann mach auch. Und zu guter Letzt drittens, Nein sagen ist auch okay. Wir müssen nicht zu allem Ja sagen. Ja, das fällt manchen Menschen total schwer, Nein zu sagen. Mir selber übrigens auch. Aber wir müssen es auch akzeptieren, wenn jemand mal Nein sagt. Wenn ein Bruder niedrig gestellt ist, rühme er sich des Ansehens, das er bei Gott genießt. Wenn er reich ist, rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott, denn er wird wie eine Wiesenblume vergehen. Unsere Identität als Christen wird uns durch Gott gegeben. Er sagt, ich habe dich gemacht und das ist gut so. Ich nehme dich an, wie du bist. Vor Gott sind wir alle gleich. Er zählt kein Status, kein Ansehen, kein Bankkonto oder was auch immer. Jakobus fordert uns auf, uns auch als Christen immer wieder daran zu erinnern, unabhängig von unseren Lebensumständen, was sind die Dinge, die wirklich zählen. Also sich immer wieder erden. Das schützt vor Bitterkeit auf der einen Seite und auch vor Hochmut und Größenwahn auf der anderen Seite. Man könnte auch sagen, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen. Und die Tatsache ist, vor Gott sind wir alle gleich. Der Milliardär wie der Obdachlose. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Finger hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Ihr wendet euch zu dem gut gekleideten Mann und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt ihr, du kannst dort stehen bleiben oder setz dich hier an meine Fußbank. Seid ihr dann nicht im Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Ja, ich denke, dieses Beispiel von Jakobus spricht für sich. Kurz zusammengefasst heißt es, hör auf, in Schubladen zu denken und behandle niemanden bevorzugt. Ja, leichter gesagt als getan. Wenn man sich im Alltag mal selber beobachtet, dann merkt man, das geht nicht von selbst und das muss man lange trainieren. Der letzte Vers, den ich zu diesem Punkt authentisch und echt sein noch nennen will, fasst es nochmal zusammen. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Also authentisch und echt sein als Christ bedeutet, tu auch das, was du erzählst. Erfüll die Maßstäbe, die du anderen anlegst. Ja, wir sollen nicht Wasser predigen und Wein saufen. Und dann sind wir nicht authentisch, sondern unglaubwürdig. Ja, lieber weniger reden und das, was du vertritt, auch umsetzen. Vorleben statt vorbeten. Letzter Punkt, die Gottesbeziehung leben, auf seine Kraft und Hilfe setzen. Wenn wir versuchen, uns ernsthaft in den christlichen Tugenden zu üben, lernen wir vor allem eines, nämlich, dass wir versagen. Ja, es war eine Predigt, da hat mal jemand gesagt, Christsein ist nicht schwer, es ist auch nicht leicht, es ist unmöglich. Und mit den Worten von C.S. Lewis, wenn wir allein aus eigener Kraft versuchen, das alles, was wir jetzt gehört haben, in unserem Leben umzusetzen, dann werden wir feststellen, dass wir immer wieder versagen. Ich muss es alleine schaffen. Wenn das unser Motto ist, werden wir immer wieder scheitern und im schlimmsten Fall dann sogar in Bitterkeit und Verzweiflung landen, weil wir es nicht schaffen. Denn es ist unmöglich, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und wir müssen diesen Weg aber eben nicht allein gehen. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Herr, wir müssen den Gedanken loswerden zu meinen, dass wir alles selbst schaffen oder selbst von uns aus regeln müssen. Das widerstrebt uns natürlich, denn man will ja schließlich die Kontrolle behalten und die Zügel selber in der Hand halten. Das ist so unsere menschliche Natur. Und Gott drängt sich nicht auf, er sagt dann, ja, mach ruhig. Wenn du mich brauchen solltest, ich bin da. Gott hilft uns gern. Aber dazu müssen wir erkennen, dass wir es auch nicht alleine schaffen. Demütig werden. Akzeptieren, dass wir Hilfe brauchen. Unsere Herausforderungen und Probleme des Alltags im Gebet vor Gott bringen und auf seine Kraft und auf seine Unterstützung bauen. Tun wir das oder mühen wir uns noch alleine ab, weil wir vielleicht zu stolz sind, Gottes Hilfe anzunehmen oder meinen, wir haben selbst alles im Griff. Pass auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Deshalb sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Ja, wenn wir nachhaltigen Lebenswandel in unserem Leben als Christen erleben wollen, müssen wir die Kontrolle abgeben, beziehungsweise die Illusion loswerden, dass wir die Kontrolle in unserem Leben haben. Denn wenn man sich mal Gedanken macht, hat man tatsächlich über ziemlich wenige Dinge wirklich die Kontrolle. Diese Entscheidung, die kann nur jeder selbst treffen. Es ist immer noch alles freiwillig. Aber wenn wir uns darauf einlassen, die Zügel abzugeben, das Angebot der Hilfe Gottes anzunehmen, werden wir merken, dass Veränderungen in unserem Leben möglich sind, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Wenn wir uns Gott nähern, wenn wir ihn einbeziehen in die Siege und Niederlagen unseres Lebens, wird er uns zum Positiven umgestalten und verändern. Ja, Lebenswandel ist ein aktiver Prozess und Jesus zeigt uns gern den Weg, aber wir müssen ihn uns auch zeigen lassen und ihn dann auch gehen. Und das bedeutet nicht immer einen Spaziergang. Kommen wir zum Schluss, die Zusammenfassung. Wer hätte gedacht, nochmal ein Zitat von C.S. Lewis. Wer Christ werden will, der sei gewarnt. Er lässt sich darauf etwas ein, das den ganzen Menschen fordert und dazu gehört auch der Verstand und alles andere. Jakobus konfrontiert uns in seinem Brief mit sehr vielen unbequemen Wahrheiten über unser Leben als Christen. Er fordert uns heraus, unsere Herausforderungen aktiv anzugehen, in dem Bewusstsein, dass Gott uns durch seine Kraft zum Positiven verändern will, durch eine lebendige Beziehung zu ihm. Lebenswandel fordert Aktion. Es ist eine umfassende Aufgabe, so wie es C.S. Lewis in seinem Zitat ausdrückt. Das Gute ist, wir sind dabei nicht auf uns allein gestellt. Und zum Abschluss habe ich nochmal die Kernaussagen zusammengefasst. Fang bei dir an, fass dich an die eigene Nase, geh deine Herausforderungen aktiv an. Werd ehrlich vor dir selbst, akzeptiere, dass du Fehler machst. Lerne, dir selbst und anderen zu vergeben. Steck den Kopf nicht in den Sand, komm raus aus der Opferrolle und lass dich durch Gottes Kraft nachhaltig verändern. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geh mit anderen so um, wie du auch behandelt werden willst. Richte dich nach Gottes Maßstab, dem Gesetz der Freiheit. Wer bist du eigentlich, der sich da zum Richter über seinen Nächsten aufspielt? Es ist nicht deine Aufgabe, das Leben oder den Glauben deiner Mitmenschen zu beurteilen, sondern dein eigenes. Bist du echt? Lebst du authentisch? Erfüllst du die Maßstäbe selbst, die du anderen anlegst? Oder versteckst du dich nur hinter einer frommen Fassade? Und zum Schluss, lebst du aus deiner Kraft, aus deiner eigenen Stärke oder aus seiner Kraft? Amen.